Die Grundregel des Islams ist, und das ist auch ein Gebot Mohammeds, man nennt es Hadith, sagt, kaufe nie etwas, ohne gehandelt zu haben. Sie sind also verpflichtet.
Das ist Pflicht.
Ja, auch wenn es nur ein Cent ist, türkische Cent. Du musst gehandelt haben.
Eine 15-Millionen-Stadt, die unaufhaltsam wächst und als einzige auf der Welt auf zwei Kontinenten gleichzeitig liegt. Europäisches Flair und asiatische Kultur und umgekehrt natürlich. Und das an nur einem Ort und dazwischen eine der berühmtesten Meerengen der Welt. Ein neuer Themenmonat bei Explore Istanbul und der Bosporus. Schön, dass ihr dabei seid.
Ein Ort, an dem es geradezu Bürgerpflicht ist, zu feilschen, in dem jeder Stadtteil anders riecht und, auch sehr schön, wo ihr Boxen gefüllt mit Luft als Andenken kaufen könnt. Ja, all das ist Alltag in Istanbul und genau das ist heute unser Thema.
Sie ist eine Stadt, in der die Kulturen ineinander verschmelzen. Das zeigt sich auch in der Bebauung. Neue Gebäude entstehen sprichwörtlich über Nacht, Immobilienpreise explodieren und trotzdem gibt es in den Vierteln einen Zusammenhalt zwischen Arm und Reich, der wirklich außergewöhnlich ist. Istanbuler Architektur ist extrem spannend und deshalb sprechen wir heute drüber.
Also, Themenmonat Bosporus, Folge 1, Land und Leute. Und hier sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Max Dietrich, hi.
Und ich bin Daniel Lerche. Hallo zusammen.
Schön, dass ihr dabei seid.
Der Bosporus. Wir freuen uns total, dass es mit diesem Themenmonat geklappt hat. Zuallererst eine wichtige Einordnung. Man nennt es zwar die Bosporus-Region, aber der Bosporus ist streng genommen nur die Meerenge, also der Kanal zwischen der Ost- und der Westseite von Istanbul. Und dieser Kanal, der ist die Verbindung zwischen dem Marmara-Meer und dem Schwarzen Meer. Und so eine Lage ist für eine Stadt, mal abgesehen von der guten Aussicht, strategisch natürlich, ja, total exklusiv.
Ja. Das ist auch der Grund, warum über die Jahrhunderte viele ein Stück abhaben wollten von Istanbul, ne? Also ich meine allein, wovon Istanbul alles Hauptstadt war. Römisches Reich, Byzantinisches Reich, Osmanisches Reich. Also da war schon ein anständiges Stühlerücken, aber eins ist gleich geblieben. Durch die Lage von Istanbul auf der Seidenstraße ist die Stadt einfach schon immer Handelsstadt gewesen.
Dazu kommt bis heute der viele Schiffsverkehr, der durch den Bosporus führt. Der Bosporus ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. Deshalb übrigens unter vielen Schiffskapitänen auch nicht allzu beliebt, weil klar, immer extrem voll, sehr eng und dazu kommen noch ziemlich fiese Strömungen. Ist einfach extrem schwierig zu fahren. Aber Max, du hast doch einen Bootsführerschein, oder täusche ich mich? Könntest du doch durch den Bosporus schippern, oder nicht?
Das stimmt, ja, tatsächlich. Ich habe einen, aber ich muss fairerweise sagen, das ist der SBF Binnen, ja? Also der Sportbootführerschein Binnen, der gilt nur für Binnengewässer. Das heißt, ich habe eine perfekte Ausrede, damit ich am Bosporus nicht selber Boot fahren muss in diesem Chaos, falls ich da mal eines Tages bin.
Ja, wobei du brauchst die Ausrede wahrscheinlich gar nicht, weil die Einheimischen sind wahrscheinlich nicht unfroh, wenn du es von dir aus lässt und dort nicht irgendwie ihr kontrolliertes Chaos ins komplette Chaos stürzt.
Ja, du kennst ja meine Bootsfahrskills nicht, wer weiß.
Ja, dein Ehrgeiz.
Obwohl der Bosporus Istanbul ja in diese zwei Teile trennt, von denen du auch gerade schon berichtet hast, sind Istanbul und Bosporus untrennbar miteinander verbunden. Also das ist gar kein Widerspruch, weil das ist einfach der Kern dieser Stadt. Ja? Also ihre Identität, das, was sie so einzigartig macht. Der Westteil, der liegt in Europa, der Ostteil in Asien. Und auf zwei Kontinenten gleichzeitig, das kann man gar nicht oft genug betonen. Und heute könnt ihr zwischen diesen beiden Teilen ganz leicht hin und her fahren. Das ist einfach gar kein Problem mehr wie früher, weil in den letzten Jahrzehnten Brücken gebaut wurden. Dazu der Eurasientunnel, auch so ein großes türkisches Prestigeprojekt. Und trotzdem sind diese beiden Teile, Ost und West, Europa und Asien, ganz, ganz unterschiedlich. Und darüber werden wir heute im Laufe der Folge auch noch mehr erfahren.
Soweit die Hard Facts voraus. An dieser Stelle mal noch der Hinweis. Kritik am politischen System der Türkei bestimmt ja schon relativ lange die Berichterstattung über das Land. Experten, die warnen seit Jahren vor der Aushöhlung der Demokratie und der Einschränkung elementarer Grundrechte. Es wird in dieser Folge nicht darum gehen, das einfach auszublenden oder zu vernachlässigen, sondern auch mal eine andere Seite zu zeigen, ja, die faszinieren und begeistern kann. Deshalb wird die politische Lage in diesem Themenmonat jetzt nicht Gegenstand unserer Recherchen sein. Und damit starten wir dann auch wie immer in unsere drei unterhaltsamen Kurzfakten, die ihr hoffentlich noch nicht über Istanbul wusstet. Unser Wissen to go. Fakt 1. Şişli. Ich hatte ja irgendwie den unüberlegten Gedanken im Kopf, dass es am Bosporus das ganze Jahr über total mild ist, ja.
Mhm, ja.
Was aber kompletter Quatsch ist.
Ah, siehst du, guck.
Ja, im Winter wird es da nämlich genauso kalt wie bei uns und auch Schneefälle gibt es regelmäßig. Deshalb gibt es in der Bosporus-Region aber auch einige, Achtung, große Skigebiete, sind nur ungefähr 2 bis 3 Stunden von Istanbul entfernt. Das heißt, auch im Winter ist der Bosporus eine gute Idee, vor allem für Wintersportfans. Da muss man erstmal drauf kommen, ne?
War für mich auch neu, aber ich meine, für dich als gebürtigen Bayern und bekennenden Alpinisten, das müsste ja eigentlich eine berechtigte Alternative auf deinem Urlaubsplan sein, ne?
Ja, also in der Tat hätte ich jetzt nie dran gedacht, mal zum Skifahren in die Türkei zu fahren. Aber wer weiß, was da noch kommt. Schreibe ich mal auf die Bucketlist.
Fakt 2. Zweiter Bosporus. Also mit der hohen Dichte an Schiffsverkehr hatten wir es ja eben schon einmal. Und deshalb gibt es Pläne der Regierung, in einem gigantischen Bauprojekt einen, Achtung, zweiten Bosporus-Kanal zu bauen. Mhm. Also eine lange Schneise, 45 Kilometer lang, dann einmal quer durch beschauliches Ackerland, wo heute kleine Dörfer und Höfe sind. Das ist dann alles weg. Und da soll dann dieser zweite Bosporus entstehen.
Naja, also die Grundvoraussetzungen, die sind beim Suezkanal oder beim Panama-Kanal ja ähnlich gewesen. Nämlich nach dem Motto, koste es, was es wolle, wir ziehen es durch.
Ja, voll. In diesem Fall kommt aber noch etwas dazu. Zusätzlich sollen im Schwarzen Meer so künstliche, so Ferieninseln aufgeschüttet werden. Mhm. Also ähnlich wie diese Sandinseln in Dubai, die es da gegeben hat. Oder die
Palme und...
Die Palme, genau.
Ja,
oder The World, diese der Erde nachempfundene Inselwelt und so weiter.
Ja.
Mittlerweile gibt es gegen dieses ganze Projekt aber massiven Widerstand in der Bevölkerung in der Türkei. Mhm. Aber Präsident Erdogan hat mehrfach betont, dass er trotzdem durchziehen will. Wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht.
Und widmen uns jetzt erstmal Fakt 3 und der heißt autofrei. Im Marmara-Meer vor der Istanbuler Küste, da liegen die berühmten Prinzeninseln, die ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel sind. Erstens ist es dort wunderschön und zweitens ist es dort herrlich ruhig, denn die Inseln, die sind autofrei. Zumindest noch. Traditionell wurden sämtliche Transporte dort immer mit Kutschen gemacht, aber die Haltungsbedingungen der Pferde, die haben sich in den letzten Jahren dermaßen verschlechtert, dass die Kutschen nun verboten und stattdessen Elektrofahrzeuge eingesetzt werden sollen. Skigebiete, ein zweiter Bosporus und noch autofreie Inseln. Unsere 3 Fakten über die Bosporus-Region.
Also folgendes war das Problem, beziehungsweise der Luxus, je nachdem, nach den ersten Recherchen zu Istanbul. Wir sind da mit ganz, ganz vielen Fragen rangegangen und mit noch mehr wieder rausgekommen.
Absolut.
Ja. Und die Schlüsselfrage ist jetzt, wie schaffen wir es, das Gefühl dieser riesigen und vielfältigen Stadt, in der man mit Eindrücken ja wirklich überladen wird, wie schaffen wir es, die zu transportieren, ja?
Das Gute ist, Max hatte eine großartige Idee.
Danke, Daniel. An dieser Stelle kommt nämlich Mehmet Yace ins Spiel. Herr Yace ist gebürtiger Istanbuler und seit über 30 Jahren staatlich geprüfter Tourguide.
Mhm.
Also der Typ ist ein absoluter Istanbul-Experte, kennt fast jeden Winkel und das ist ja quasi unmöglich in dieser gigantischen Stadt. Aber was der alles weiß, das haut einen echt um.
Herr Yace hat Germanistik studiert, sein Deutsch ist also wirklich perfekt. Unser Türkisch ist es aber noch nicht.
Gelinde gesagt.
Gelinde gesagt, ja. Und deshalb wollten wir zuerst natürlich von ihm wissen, wie man Istanbul überhaupt richtig ausspricht.
Also die türkische Sprache, die tut man singen. Und man nimmt im Grunde genommen tief Luft ein und lässt dann dabei die Laute raus. Und das hört sich dann nach Istanbul an.
Istanbul.
Istanbul.
Okay, fast. Daniel, du nochmal.
Istanbul.
Bull.
Bull.
Bull. Istanbul.
Bull.
Bull.
Okay, wir kommen da noch hin. Wir arbeiten uns da gemeinsam durch heute.
Jawohl. Wir haben unser Bestes gegeben. Herr Yace, wenn Sie Istanbul in einem Satz beschreiben müssten, wie würde der denn lauten?
Ja, also in einem Satz ist natürlich schwierig, aber ich würde sagen, die Brücke zwischen Europa und Asien, das Tor zum Orient und Okzident.
Und was ist auch nach so vielen Jahren das Besondere für Sie an Istanbul?
Also ich persönlich bin sehr, sehr stark geschichtsinteressiert und die Geschichtsträchtigkeit der Stadt ist unumstritten. Dabei meine ich nicht nur die Antike, sondern auch die prähistorischen Zeiten dieser Stadt. Es gibt zum Beispiel nur 20 Kilometer westlich von Istanbul Yarımburgaz Höhlen, die über 400.000 Jahre Geschichte aufweisen. Dann hinzu kommt natürlich, dass die Stadt Istanbul, seinerzeit Byzanz oder Konstantinopel, bewiesen über vor circa 2700 Jahren gegründet wurde. Und Istanbul war immer Ziel vieler, vieler Nationen. Sogar im vierten Kreuzzug wurde die Stadt von den Kreuzrittern belagert. Und was natürlich auch sehr, sehr interessant und wichtig ist, es hat eine perfekte Balance zwischen alt und neu. Das sind für mich die Besonderheiten der Stadt Istanbul.
Herr Yaje, was vermissen Sie denn an Istanbul am meisten, wenn Sie gerade mal nicht dort sind? Was fehlt Ihnen dann am meisten?
Das Flair in der Stadt, die 24 Stunden pulsierende Stadt. Das Interessante ist, trotz allem ist in dieser Stadt mit seinem Vielzahl von Oasen Entspannung möglich. Das Leben ist nicht so wie in Deutschland. Das ist jetzt bitte keine Kritik, sondern einfach Tatsache, findet auf der Straße statt. Mhm. Also Sie sehen alt und junge Menschen, die einen kleinen Hocker haben und sitzen auf der Straße und unterhalten sich stundenlang, alt und jung, und trinken Tee und dann vielleicht auch Kaffee. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, dass Kinder immer noch Kinder sind und auch auf den Straßen spielen. Diese alten Spiele, die wir von unserer Kindheit kennen. Murmeln, Seilspringen, Fangen, Verstecken, Ballspiele. Mhm. Und was natürlich man vielleicht auch vermisst, dieses kontrollierte Chaos, sage ich immer dazu. Also es gibt einen gewissen Chaos und das hat einfach seinen eigenen Charme.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder auch dir, Daniel, aber wenn man in anderen Ländern ist, dann fällt mir zum Beispiel immer auf, dass es da ganz anders riecht als zu Hause. Wenn Sie mal den Geruch von Istanbul beschreiben müssten, wonach riecht denn Istanbul?
Also ich muss zunächst sagen, jeder Stadtteil hat wirklich tatsächlich seinen eigenen Geruch und auch zu jeder Jahreszeit. Was ich den Zuschauern auf jeden Fall ins Herz legen möchte, wäre die Tulpenzeit. Das ist März, April. Das ist hervorragend. Der Geruch in der Altstadt ist wiederum anders als wie in der Neustadt. In der Altstadt riechen sie eher diese Gewürze, die überall schlummern. In der Neustadt, wenn sie dann zum Beispiel durch Taksim oder Istiklaljadisi gehen, diese zahlreiche Essen. Und zuletzt denke ich, man muss einfach selbst das erfahren, um das wirklich verinnerlicht zu haben.
Bleiben wir gleich mal bei den Sinnen, wenn wir schon beim Riechen waren. Wie ist es denn mit dem Verkehr in Istanbul? Da braucht man wahrscheinlich auch alle sieben Sinne. Der Verkehr sagt ja immer viel über die Atmosphäre in der Stadt aus. Beschreiben Sie bitte mal den Verkehr in Istanbul.
Also in meiner Kindheit war es verrückt. Wenn jemand bei Rot angehalten war, hielt man ihn wahrscheinlich für krank, beziehungsweise er hätte am Steuer Herzinfarkt. Wirklich, also es ist jetzt kein Spaß. Heutzutage gibt es überall Kameras, nichtsdestotrotz. Es sind in Istanbul vielleicht 3-4 Millionen PKWs, also ich übertreibe wirklich nicht. Und das bringt natürlich mit sich, dass wir ständigen Stau haben. Ich persönlich, wenn ich in der Stadt bin, fahre ich nur mit dem Motorrad, weil ich kann mein Versprechen halten. Ansonsten, wenn ich mit einem PKW fahre, kann ich Ihnen versichern, also Sie werden niemals den Termin, es sei denn, der ist sehr, sehr früh am Morgen, ja, werden Sie nie den Termin einhalten können.
Und wenn Sie dann mit den Touristen durch Istanbul fahren, egal auf welche Art und Weise jetzt, welche drei Orte zeigen Sie den Menschen denn auf jeden Fall, damit die einen guten Überblick und einen guten ersten Eindruck von dieser riesigen Stadt bekommen?
Ja, ich würde zum Beispiel in der Altstadt Hagia Sophia, Blaue Moschee, Topkapı Palace, das ist ein Muss mit dem Hippodromplatz. In der Altstadt, also immer drei Punkte, weil es ist so riesig. In der Altstadt würde ich auf jeden Fall den Galata-Turm, die zweitälteste U-Bahn der Erde und die Istiklal-Promenade mir anschauen, sowie den Dolmabahçe-Palast. Und dann gibt es die Altneustadt und dann die wahre Neustadt. Und da gibt es von Hochhäusern bis Restaurants unheimlich viele Sachen. Aber Safir zum Beispiel, der Aussichtsturm Safir oder der neue Fernsehturm, das wären bestimmt sehr, sehr interessante Punkte, die der Gast, wenn er vor Ort ist, sich dann anschauen sollte. Und zuletzt würde ich jedem Gast, wenn das Budget auch natürlich es ermöglicht, einen wunderschönen Wein oder einen Wein mit dem Genuss, so mit Sonnenuntergang im Chiram-Palast zu genießen. Wenn das nicht geht, dann zumindest in Ortaköy, wo viele Bars und Lokale sich befinden.
Ich war tatsächlich noch gar nicht in Istanbul. Daniel, warst du schon mal in Istanbul?
Ich war schon mal in Istanbul, ja. Eine wirklich tolle Stadt. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich dann da oben an einem Aussichtspunkt auf dem europäischen Teil stand und über die Brücke geguckt habe und den asiatischen Teil gesehen habe. Und ich hatte so das Gefühl, der europäische Teil ist schon groß und dann siehst du diesen asiatischen Teil und der ist, Herr Jatsche, verbessern Sie mich, aber der asiatische Teil ist ja wahrscheinlich wie beim Eisberg, dann das untere vom Eisberg. Der ist ja riesig nochmal.
Ja, Sie haben absolut recht. Istanbul hat eine Spannweite von über 160 Kilometern. Also es hört sich wie ein Spaß an, aber es ist wirklich die Tatsache. Und das ist nicht so wie in Hamburg oder in Leipzig oder wo auch immer, wo Sie fahren und dann 5 Kilometer, 10 Kilometer fahren und dann haben Sie Wald oder Grün. Nein, ein Haus nach dem anderen, 160 Kilometer Spannweite. Und von Norden in den Süden sind es um die 55 Kilometer. Nur am Bosporus sind es gerade 33 Kilometer. Und wir reden hier tatsächlich von 18 Millionen Einwohnern. Also 16 offiziell, aber mindestens 2 Millionen, die nicht registriert sind. Sei es Tagesgäste, sei es, ich weiß nicht, Zuwanderer, noch nicht gemeldete etc. Da haben Sie absolut recht. Es ist eine Megastadt.
Sie haben in mehr als 30 Jahren als Guide ja schon wirklich alles erlebt. Ja? Sind mit allen Wassern gewaschen und manche Touristen, mit denen Sie zu tun haben, die verlangen absoluten Luxus für Ihren Istanbul-Aufenthalt, sehr ausgefallene Dinge. Was sind da so die abgedrehtesten Sachen, die Sie mit Touristen erlebt haben, die da von Ihnen verlangt wurden, die Sie möglich machen sollten?
Ja, also wie Sie wissen, wir haben Mustafa Kemal Atatürk hatte oder für ihn wurde während seiner sehr starken Erkrankungszeit eine große Yacht namens Saranova gekauft. Diese wurde in Blumenfoss gebaut. Und da kostet die also ohne Service, nur alleine die Miete oder die Tagesmiete von der Yacht $90,000 am Tag. Mittlerweile kann man das aber nicht mehr mieten. Es wurde dann auf Denkmalschutz gesetzt. Es gibt viele Gäste, die wirklich sich einen Helikopter mieten möchten. Also tatsächlich, weil ich persönlich mache oft nur private Stadtführungen und darunter gibt es immer wieder Gäste, die sagen, ich möchte eine Limousine, wenn es geht, die Größe, die ist eben halt sogar ein Stretch von mir aus, mit einem Helikopter oder am Bosporus dann unter anderem mit einer großen privaten Yacht eine Tour am Bosporus. Es gibt Gäste, die wirklich sagen, ich würde gerne nach Kappadokien. Früh morgens mit dem Flugzeug. Es gibt auch Privatjets, die man ohne weiteres mieten kann. Ich mache dann früh morgens dort die Ballonfahrt. Und das ist ja einmalig auf dieser Erde, auf diesen Tuffstein, über den Tuffsteinhöhlen oder Feekaminen geflogen zu sein. Und dann gibt es einen anderen, der früh morgens tatsächlich in Kappadokien und weiter fliegen möchte nach Ephesus. All dieses ist in der Türkei und in Istanbul ohne weiteres buchbar und machbar.
Was sollte man denn als Tourist in Istanbul nicht machen?
Also, Sie sollten bitte wissen, die deutsche Sprache ist die zweitmeistgesprochene Sprache mittlerweile in der Türkei. Es gibt auch zahlreiche deutsche Schulen. Vielleicht ist Ihnen mittlerweile, haben Sie vielleicht auch erfahren, dass Frau Merkel in Istanbul war und sogar die deutsche Universität eröffnet hat. Also viele Menschen sprechen Deutsch. Man sollte bitte bedenken, dass man nicht unbehelligt Deutsch sprechen kann. Man sollte, auch wenn es heimlich ist, bitte nicht herablassende Kommentare von sich geben. Und das Wichtigste, denke ich, bitte achten Sie auf Schlepper und auf Bauernfänger. Halten Sie bitte zu den Distanz. Also Sie könnten dann, vor allem in Istanbul, aber auch in den touristischen Orten, sehr schnell dann irgendwo dann landen, wo Sie gar nicht landen wollen und dann mit Einkäufen, die Sie gar nicht hätten jemals gemacht. Manche überschulden sich sogar, bis man das dann wieder von sich hat. Das zieht sich dann und ja, Das würde ich Ihnen mitgeben.
Dieses Thema über den Tisch gezogen werden oder beziehungsweise die Angst davor, das ist ja auch eine, glaube ich, sehr deutsche Angst. Wie ist es denn auf dem großen Basar in Istanbul? Der ist weltberühmt und da gehört das Feilschen ja ganz fest zur Kultur. Wie feilsche ich als Tourist denn richtig? Auf welche Regeln muss ich denn da achten? Haben Sie da ein paar Tipps?
Also, erst einmal, die Grundregel des Islams ist, und das ist auch ein Gebot Mohammeds, man nennt es Hadith, sagt, kaufe nie etwas, ohne gehandelt zu haben. Okay. Wir sind also verpflichtet. Also Pflicht. Ja, auch wenn es nur ein Cent ist, türkische Cent. Du musst gehandelt haben. Also das ist erstmal dieses Grundprinzip, bitte. Und ich muss aber hinzufügen, in der Stadt selber, also dort, wo ich dann, wenn ich in Istanbul bin, lebe, da gibt es Festpreise, da wird nicht mehr gehandelt. Also es sei denn, man macht einen Großeinkauf. Im großen Basar erwarten aber die Menschen, dass gehandelt werden. Und die spielen natürlich diese Spielchen mit. Und ich würde immer empfehlen, höchstens ein Drittel zu bezahlen.
Okay.
Gleich ein Drittel anzubieten. Und dann schaut man und haben Sie keine Angst im großen Basar, die Sachen, die Sie einmal gesehen haben, die werden Sie, da gibt es 4000 Geschäfte. Also die Ware, die Sie da vorne gesehen haben, werden Sie bestimmt vielleicht nicht im nächsten Jahr laden, aber im dritten Laden ganz sicher wiedersehen. Es sei denn, es sind Diamanten, Brillanten, Smaragden, das ist natürlich individuell. Aber allgemeine Sachen, sei es T-Shirts, sei es Hosen, was auch immer.
Was wir auch schon häufig festgestellt haben hier in unserer Podcast-Reihe, dass man mit Hilfe von Essen ja ganz, ganz viel über andere Kulturen lernen kann. Und genau wie in unserem letzten Zielgebiet vergangenen Monat, nämlich den Färöer Inseln, ist auch am Bosporus Lamm sehr beliebt. Und auf den Färöern wird das allerdings fermentiert, also so kontrolliert verrotten lassen. Bei Ihnen in Istanbul ist das ein bisschen anders. Welches Lammgericht können Sie uns empfehlen?
Ja, also mein persönlicher Favorit ist tatsächlich Hünkar Beğendi. Der Sultan war entzückt.
So heißt das Gericht? Der Sultan war entzückt? Okay.
Ja, dieser Hünkar Beğendi, der Sultan war entzückt, besteht aus kleinen, würfelartigen Fleischstücken, Lammfleischstücken. Und dazu wird dann die Innere der Aubergine präpariert, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Und am Ende wird es dann serviert, wo dann das Püree unten kommt, also diese Auberginenpüree unten kommt, was aber auch mit Mehl und zugleich auch mit Milch angereichert wird. Da kommen auch Zwiebeln und Tomaten. Und wir sagen, bei unserem Türkischen gibt es eine Redeart, Yemede Yanındayat, übersetzt, nicht verspeisen, lieber daneben liegen und sich weiterhin an dem Essen begeistern. Es riecht fabelhaft und es schmeckt fabelhaft.
Schöne Anekdote, in Istanbul bezahlen viele Touristen Geld für Luft. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, tatsächlich. Also es gab, ich weiß jetzt nicht, ob im Moment das noch verkauft wird, aber bis vor einem Jahr gab es tatsächlich Geschenksartikelmärkte oder Shops. Und da ist einer auf die Idee gekommen, in einem Aluminium oder in eine Dose, wo ganz groß drauf steht, in Deutsch, Englisch, Französisch, die Luft aus Istanbul. Die kann man wirklich kaufen und da zahlt man 12,50, die Dose ist wunderschön. Da zahlt man wirklich 12, 13 Euro, also nicht 1 Euro, wirklich 13 Euro für eine Dose, in der auch tatsächlich nur Istanbuler Luft sein kann.
Das ist wirklich ein Geschäftsmodell? Also Dosen, in denen Luft ist? Und das haben die Leute wirklich gekauft?
Ja, wirklich. Ehrlich. Und das wird gekauft. Die Leute kaufen es. Die Dose selbst ist aber natürlich auch sehr ansehnlich, ne? Die ist wunderschön dekoriert und alles. Und dann ist oben ein Verschluss und den kann man öffnen. Und da ist nichts drin, außer Istanbuler Luft.
Und der Herr Yace würde wahrscheinlich auch sofort merken, wenn das keine Istanbuler Luft ist, wenn er da reinriecht.
Ja, wahrscheinlich.
Sie haben uns in den Vorgesprächen gesagt, dass wir, wenn wir mal nach Istanbul kommen, so war Ihr Zitat, auf jeden Fall unser Herz an die Stadt verlieren werden. Was meinen Sie damit? Können Sie uns das nochmal ein bisschen erzählen?
Ja, also ich denke, dadurch, dass man, also das schlägt natürlich einen eine natürlich um. Ich gehe jetzt von mir aus, auch sogar jetzt für einen wie mich, der mal 2-3 Monate nicht in Istanbul war, das erschlägt einen, diese Vielfalt an allem, wenn Sie so wollen. Und aber wenn man dann eine gewisse Zeit da ist und zur Ruhe gekommen ist, also dieses Gefühl haben viele, viele Menschen, die mit mir richtig unterwegs waren, hier sind meine Wurzeln. Der Kreis schließt sich dann. Wenn Sie dann beginnen, diese ganzen Geschichten den Gästen näher zu bringen, und dann sieht man wirklich, wie immer mehr sich die Menschen verbunden zu der Stadt fühlen. Und dann sieht man immer mehr, wie die Menschen tatsächlich, wenn sie mit Leib und Seele dabei sind, immer mehr auch das Herz in Istanbul verlieren.
Sagt Mehmet Yace, er ist seit über 30 Jahren Tourguide in Istanbul. Herr Yace, vielen, vielen Dank für die spannenden Geschichten, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich möchte aufrichtig im Namen aller Istanbuler und in meinem persönlichen Namen mich bei Ihnen bedanken. Und ich wünsche mir sehr, dass wir bald uns in Istanbul wiedersehen werden, sei es am Bosporus, sei es in der Altstadt, sei es über den Dächern von Istanbul, am Goldenen Horn, wo auch immer. Sie sind willkommen. Wir warten auf Sie.
Also es gibt ja viele Dinge, die einen Einfluss darauf haben, wie wir eine Stadt wahrnehmen. Ja? Also Gerüche, Atmosphäre, Lage, keine Ahnung, was gibt's noch? Infrastruktur, Bewohner und was weiß ich noch alles. Das hat der Yace ja auch gerade wirklich alles ganz perfekt beschrieben. Ganz entscheidend ist aber oft auch noch die Architektur. Die Geschmäcker sind da natürlich verschieden, aber ich glaube, du stimmst mir zu, Daniel, wenn ich sage, absolut, das, was uns umgibt, ja, das löst ja irgendwie ein Gefühl aus. Das macht irgendwas mit uns. Mhm. Und in einer Stadt sind das eben naturgemäß nun mal zuallererst Gebäude. Und Architektur ist deshalb oft auch unbewusst ganz entscheidend beim Erkunden von neuen Orten.
Wir wollten diesen Aspekt Architektur ja schon häufiger behandeln in unseren Episoden. Mhm. Und bei Istanbul, da hat sich das jetzt wirklich perfekt angeboten. Vor allem wegen der Verteilung auf die europäische und die asiatische Seite. Max, du hast dich durch dieses Thema durchgewühlt. Was hast du uns denn letztlich Spannendes mitgebracht?
Also kleiner Spoiler, in meinen Augen ist das Thema ein absoluter Volltreffer gewesen. Auch für mich. Ich habe mich noch nie richtig mit Architektur beschäftigt, aber da sind so spannende Geschichten dabei. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, was ich mitgebracht habe, sondern wen. Hört mal.
Also mein Name ist Brigitte Weber. Ich lebe in Istanbul seit 25 Jahren und ich arbeite hier als Architektin.
Ja, da sieht man wirklich wieder, Bescheidenheit ist eine Zier. Max, denn Frau Weber ist ja wahrlich nicht nur irgendeine Architektin. Die Frau ist schwer angesagt in der Türkei. Gib uns noch ein paar Infos zu ihr.
Ja, ja. Brigitte Weber ist Österreicherin. Das hört man auch hier und da so ein bisschen durch in den O-Tönen. Und sie ist in der Türkei in den letzten Jahrzehnten zu einer Star-Architektin avanciert, kann man sagen. Und total spannend auch, ihr wurde eine ganz außergewöhnliche Ehre zuteil. Und zwar ist sie die einzige nicht-türkische Person im kompletten Land, die bei Behörden eine Zeichnungsberechtigung für Bauvorhaben hat. Also das ist was ganz Besonderes, weil das ansonsten komplett in türkischer Hand ist. Und noch dazu weiß sie natürlich einfach alles über Istanbuler Architektur.
Max, bring mich auf den Stand. Also Zeichnungsberechtigung, was heißt das jetzt konkret in der Welt der Architektur? Darf sie Baupläne abnehmen und sowas?
Das bedeutet, dass sie Bauvorhaben selbstständig bei den Behörden einreichen darf.
Ah, okay. Mhm. Und was hat sie dann zur Star-Architektin gemacht?
Ja, also eine Sache sticht da heraus, das ist wirklich eine relativ irre Geschichte. Und zwar wurde sie in den 2000er Jahren damit beauftragt, Bürotürme in Istanbul zu bauen. Die sollten ziemlich spektakulär werden. Mhm. Und die Bauarbeiten liefen schon. Und dann ist plötzlich noch eine weitere Firma in dieses Projekt, in ihr Projekt mit eingestiegen. Und zwar der heutige Präsident der USA, Donald Trump.
Den real Donald Trump, ja, kommt man nicht aus. Aber warum wollte der ausgerechnet mit in dieses Projekt einsteigen?
Ja, der wollte mit seiner Firma daraus die Trump Towers Istanbul machen und statt Büros, wofür das Gebäude nämlich eigentlich gedacht war, Luxuswohnungen reinbauen. Mhm. Und dann musste halt alles nochmal umgeplant werden, ne?
Mal abgesehen vom zusätzlichen Arbeitsaufwand, wie fand Frau Weber das, dass Trump da jetzt in ihrem Projekt mitmischen wollte oder sollte?
Lass uns doch mal reinhören, was sie dazu gesagt hat.
Ja, der erste Gedanke war natürlich, oje, jetzt wird das ganze Projekt umgestaltet. Was bedeutet überhaupt der Name Trump für uns? Ist das jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war es natürlich etwas sehr Gutes. Die hatten ja sehr viele bedeutende Gebäude in Amerika schon gebaut und in Europa war das der erste Trump Towers. Für mich war es schon ein Karrieresprung, weil das Gebäude natürlich sehr oft veröffentlicht wurde, internationales Interesse auch bestand am Gebäude und somit dann natürlich auch später an mir und auch an meinen Arbeiten.
Also ich glaube, es wird deutlich, ne? Frau Weber hat das wirklich zu 100% durch die Augen der Geschäftsfrau gesehen. Und Trump war natürlich auch damals, 2005, schon eine relativ schillernde Person. Aber man muss fairerweise sagen, seine politische Karriere, das ließ sich da ja noch gar nicht absehen, ne?
Aber hat sie Donald Trump auch persönlich mal getroffen?
Hat sie, tatsächlich ja. Und sie hat da ein paar Überraschungen erlebt.
Also persönlich haben wir uns nur ein, zweimal getroffen bei einer Besprechung, ein, zwei Besprechungen in New York, im Trump Towers. Aber die ganze Geschichte ist eigentlich mehr von Ivanka Trump betragen worden. Das heißt, Ivanka war verantwortlich für das ganze Projekt und ihr Team, das eigentlich nur aus Frauen bestand, Ingenieurinnen, die sozusagen das ganze Projekt unter Kontrolle hatten, kontrollierten und uns auch auf gewisse Fehler hinwiesen oder uns Tipps gaben, wie man eben jetzt diesen Trump Towers perfekt ausführen kann.
Ivanka, die Tochter, also als Antreiberin hinter vielen seiner Projekte, richtig gut fand ich, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ivankas Team, fast nur Frauen, das hat sie jetzt nicht unbedingt von Daddy übernommen. Ne? Mhm. Spannend.
Ja, absolut. Also ich finde auch, das ist so eine Art der Progressivität, die hätte man jetzt also von der Trump Group nicht unbedingt von außen so erwartet, ne? Ja, so hat Brigitte Weber dann die heutige Skyline mit den Trump Towers ganz entscheidend mitgestaltet.
Dann lass uns doch mal zum allgemeinen Stadtbild von Istanbul kommen. Gibt es da was, das architektonisch ja irgendwie so ganz bezeichnend, ganz, ganz typisch für Istanbul ist?
Ja, das gibt's tatsächlich. Also man muss dazu wissen, dass Istanbul in den letzten 30 Jahren in der Bevölkerungsdichte und auch flächenmäßig, also rasend schnell gewachsen ist. Ja, also das, was vor einigen Jahren am Stadtrand lag, das ist heute schon Stadtinneres. Und das hat unter anderem mit einer Bauweise zu tun, einer ganz speziellen Bauweise. Und die ist so, so halblegal.
Es gab dieses Gesetz, wenn man ein Haus in einer Nacht aufbaut, darf es nicht abgerissen werden. Natürlich wurden diese Häuser nicht in einer Nacht aufgebaut. Aber wenn man schon drei Säulen und drauf ein Wellendach gemacht hatte, dann galt das damals schon als Haus. Später wurden diese Siedlungen aber, wenn man sie ja so nennen könnte, legalisiert. Es wurde sozusagen Strom und Wasser hingeleitet, weil das waren natürlich dann auch später Wähler. Und das sind wertvolle Einwohner der Stadt.
Also ich stelle mir gerade vor, wie sich den Mitarbeitern sämtlicher deutscher, österreichischer und wahrscheinlich auch Schweizer Baureferate gerade so die Zehennägel hochbiegen. Also so in sprichwörtlichen Nacht- und Nebelaktionen Rohbauten hochziehen. Ja. Bei uns relativ undenkbar, würde ich mal
total sagen.
Total.
Aber diese Bauweise hat das Stadtbild von Istanbul halt sehr geprägt. Und was ich so großartig daran finde, ist eine ganz entspannte Flexibilität der Istanbuler. Ja, wir hören mal rein.
Ja, also viele von diesen Siedlungen sind natürlich, werden stückweise gebaut. Also da baut man zuerst mal ein Stockwerk, dann stehen mal die Eisen oben raus und dann, wenn dann irgendwie die Familie wächst, dann wird, oder wenn wieder Geld sozusagen in die Familie kommt, dann wird noch ein Stockwerk draufgebaut und irgendwann wird dann mal ein Dach darauf gebaut natürlich. Also man kann schon oft feststellen, wenn viele nicht fertige Gebäude irgendwo zu sehen sind, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um diese Siedlungen handelt. Aber mittlerweile hat sich das natürlich sehr entwickelt. Also in der Zwischenzeit ist es oft so, dass diese Siedlungen die schönsten Wohngebiete sind, weil die haben meistens, wie gesagt, zwei-, dreistöckige Gebäude und haben einen Garten und manche haben sogar ihre eigenen Hühner und das mitten in der Stadt.
Aber herrlich flexibel auch, oder? Und so unbürokratisch, so im Sinne von, ach, wir kriegen noch ein Kind, dann bauen wir halt noch einen Stockwerk drauf. Und heute sind viele Grundstücke dieser sogenannten Gece-Kondos, wie das auf Türkisch heißt, halt total viel Geld wert, ne?
Ja, irgendwie logisch, ne? Man muss sich's mal vorstellen, ne? Was es auch letztlich für Luxus ist, in einer Megacity wie Istanbul ein Häuschen mit Garten und vielleicht sogar noch mit eigenen Hühnern. Mhm. Also ja, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
Ja, das Besondere ist vor allem, dass dieser Siedlungsbau, das müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, einmal klarstellen, gar nicht zwangsläufig irgendwas so mit so slumartigen Zuständen zu tun haben könnte. Ne? Also das kennt man ja sonst oft so im Zusammenhang mit Favelas, so dieses selber Bauen und so weiter.
Ja.
Und dann ohne irgendwelche Begrenzungen in irgendwelche Richtungen. Diese Vermutung hatte ich zuerst. Aber im Grunde ist das Gegenteil der Fall. Das hat mit Slums oder so wirklich gar nichts zu tun, weil da passiert eine ganz, ganz spannende soziale Durchmischung, von der ich in der Form vorher auch noch nie was gehört habe. Und ich glaube, die dürfte in der Form auch ganz, ganz selten sein.
Ja, wir haben ein wunderschönes Grundstück bebaut für eine wohlhabende Kundin in Istanbul. Das waren ungefähr 28.000 Quadratmeter, war die Größe des Grundstückes. Und bei Baubeginn ist mir aufgefallen, dass Strom und Wasser abgezapft wurde von den umliegenden Häusern, die auch, wie wir vorher besprochen haben, diese Geci-Kondos waren. Und ich habe das dann der Bauherrin sozusagen gesagt und gemeint, ja, wir sollten da etwas dagegen tun, das ist ja nicht rechtsmäßig. Sie hat dann nur gelacht und hat gesagt, ja, das mag wohl in Österreich nicht rechtsmäßig sein, aber wir hier in der Türkei, wir haben eine völlig andere Einstellung dazu. Unser Sozialsystem ist ein ganz anderes. Wir kennen das nicht, dass jetzt wir eben die Wohlhabenden sind und die rundherum sind eben die Armen und die dürfen nichts haben. Ich weiß, wenn ich denen Strom und Wasser gebe, ohne dass sie was dafür bezahlen, dann werden die auf mein Grundstück auch besser aufpassen und ich brauche nicht so eine große Security. Also das ist schon so eine Art soziale Verbindung, die man da schafft und auch eine ja soziale Abhängigkeit, die es gibt, die sich eigentlich ganz positiv auswirkt.
Also ja, schon ziemlich pragmatisch gedacht letztlich von den Wohlhabenden, würde ich sagen. Ne? Also so eine Art ja Umverteilung im Kleinen. Das hatte ich jetzt auch noch nicht von gehört. Istanbul hält einfach wirklich viele Überraschungen bereit. Das Alleinstellungsmerkmal schlechthin ist aber, dass die Stadt auf zwei Kontinenten gleichzeitig liegt. Habt ihr darüber auch gesprochen, Max? Also stelle ich mir als Laie architektonisch ja schon sehr, sehr interessant vor.
Ja, ist es auch wirklich. Vor allem, weil diese zwei Seiten architektonisch eben auch sehr unterschiedlich aussehen. Ne?
Ja, also zuerst mal leben ungefähr 10 Millionen auf der europäischen Seite und ungefähr 5 Millionen auf der asiatischen Seite. Das ist mal schon sehr interessant, weil die asiatische Seite ja erst wirklich mit der ersten Brücke, also mit dem Bau der ersten Brücke, 1973 wurde die eröffnet, wurde da sozusagen diese asiatische Seite erst entwickelt. Und deswegen ist diese Seite ja eigentlich die modernere Seite. Das heißt, es gibt breite Boulevards, es gibt modernere Häuser und natürlich alle auch aus demselben Stil, weil damals natürlich eben Baufirmen sozusagen mehrere Gebäude auf einmal gebaut haben, ohne sich wirklich wahnsinnig viel darum zu kümmern, ob das jetzt architektonisch wirklich etwas Wertvolles wird oder nicht. Aber die Leute haben sich eigentlich sehr wohlgefühlt auf der asiatischen Seite, weil natürlich die Häuser höchstens 4-5 Stockwerke hoch waren. Es waren immer ein bisschen Gärten rundherum. Und wie gesagt, es war einfach luftiger, weil wenn man sich die Innenstadt von Istanbul anschaut, auch in den 70er Jahren, ist da natürlich sehr viel alte Bausubstanz und war natürlich eine völlig andere Lebensqualität.
Das ist auch schon wieder sowas, was ich überhaupt nicht wusste, ja, dass die asiatische Seite lang nur so eine Art Brückenkopf war, bis die ersten Brücken dann eben auch wirklich gebaut wurden. Das ist mir völlig neu. Ihr habt auch über die europäische Seite gesprochen, natürlich, und da hat Frau Weber Folgendes erzählt.
Man muss sich vorstellen, dass im Laufe der Zeit Istanbul sich ja sehr verändert hat. Aber verändert nicht nur in eine Richtung, sondern auch wieder in die rückwärtige Richtung. Das heißt, es gibt Stadtgebiete, die wurden sozusagen verlassen. Und dann viel später wieder, zum Beispiel in den 2000er Jahren, neu entdeckt. Das Stadtgebiet von Beyoğlu ist zum Beispiel ein historisches Stadtgebiet, also nicht wie das Gebiet um Topkapı natürlich. Aber Beyoğlu hat sehr viele Jugendstilhäuser. Und das war 1995, als ich nach Istanbul kam, war das sozusagen eine verruchte Gegend, in der man eigentlich nicht sehr viel verloren hatte. Erst später dann wurde das sozusagen revitalisiert. Und das geht auch weiter. Also andere Gebiete um Beyoğlu herum werden zurzeit gerade auch von den Behörden renoviert.
Auch wieder super interessant, finde ich. Das geht so in die Richtung, die Stadt als lebender Organismus, würde ich fast sagen. Also dieses Thema ständige Veränderung und Erneuerung.
Ja, vor allem sieht man daran ja auch einen Trend, der auch in Istanbul angekommen zu sein scheint, wie wir ihn seit Jahren in vielen europäischen Städten auch sehen. Ja? Also dieses Revitalisieren von alten Wohnvierteln hin zu einer ein Stück weit auch Gentrifizierung. Plötzlich sind alte Gebäude nicht mehr etwas, aus dem man ausziehen möchte, sondern in denen man ganz besonders gerne wohnen möchte. Und das erlebt man in Istanbul, in dem europäischen Teil, mit den vielen Jugendstilhäusern eben heute auch. Ne?
Max, ihr habt ja auch natürlich über Frau Webers jahrzehntelange Erfahrung auf türkischen Baustellen gesprochen. Ne? Und du hast ja gemeint, sie hat dir ohne Ende Anekdoten erzählt. Bekommen wir da jetzt auch noch was zu hören?
Ja, also viele Anekdoten bleiben natürlich nicht aus, wenn man wie Frau Weber schon so lange in der Türkei lebt. Sie hat spannende Geschichten parat gehabt und das liebe ich ja auch am meisten immer an diesem Podcast-Format, also diese alltäglichen Geschichten, die unsere Gäste mitbringen. Und ich finde, die das alles am besten illustriert, diesen architektonischen Alltag in Istanbul und am Bosporus, das ist diese hier.
Ja, wir hatten da diese tolle Baustelle am Bosporus. Das war eine Yalı. Eine Yalı, das sind eben diese wunderschönen Häuser, die direkt am Bosporus gebaut werden. Und die haben natürlich den Vorteil, dass man diesen direkten Zugang eben hat. Und ich bin eines Tages auf die Baustelle gekommen und finde keine Handwerker, keine Arbeiter auf der Baustelle. Dann habe ich mich natürlich umgeschaut, habe da zum Fenster rausgeschaut und sehe die alle fischen am Bosporus. Die hatten da so eine Angel und so einen Kübel daneben und waren da beim Fischen. Dann habe ich denen natürlich gerufen und gesagt, ich bin jetzt da, wir müssen arbeiten, was macht ihr da? Die sagen, ja, wir holen uns jetzt gerade das Mittagessen aus dem Bosporus. Und warte ein bisschen, wir kommen gleich und wir essen gemeinsam. Was das bedeutete, war für mich natürlich absolut nicht klar. Und die kamen dann und da war so ungefähr ein 80 bis 100 Quadratmeter großes Wohnzimmer geplant. Das hatte auch schon seine Formen angenommen und wir haben uns dann alle sozusagen auf den Boden gesetzt, auf Zeitungspapier und dann wurde so ein kleiner Grill aufgestellt und dann wurde sozusagen Mittagessen gekocht. Das heißt, es wurden diese Fischchen gegrillt. Da gab es dann natürlich auch einen schönen Fischgeruch im ganzen Haus und gerade zu diesem Zeitpunkt kam natürlich die Bauherrin in ihrem Deux-Pièces-Kostüm, in ihren hochhackigen Schuhen, mit ihrem Porsche-Schlüssel in der Hand, direkt vom Friseur und glaubt ihren Augen nicht. Da hatte sie sich eine europäische Architektin ausgesucht, die sitzt jetzt mit den Arbeitern in ihrem späteren Wohnzimmer und grillt Fischchen zum Mittag. Das war natürlich ein absoluter Skandal, aber was man da gesehen hat, war, wie unterschiedlich eben die Mentalitäten sind. Für mich war das völlig klar, dass ich mich mit diesen Arbeitern solidarisiere und mit ihnen gemeinsam auf diesem Papier sitze, auf dieser schmutzigen Baustelle, auf dieser staubigen, während das für meine Bauherrin ein absolutes No-Go war.
Also wirklich eine überragende Story, finde ich. Vor allem, man muss sich dieses Bild vor Augen führen, ja, wie die Bauherrin da angestöckelt kommt, wahrscheinlich mit so einem mit so einem großkrempigen Hut über der neuen Frisur und einem Pudel idealerweise unterm Arm und dann sitzen da diese Jungs in ihren Feinripp-Unterhemden und weihen irgendwie das Wohnzimmer gerade fischtechnisch mal so richtig schön ein und mittendrin sitzt noch Frau Weber, auch mit einer schönen leicht öligen Sardine in der Hand, ja. Also das ist jetzt doch großartig und spricht auch sehr für Frau Weber übrigens.
Das finde ich auch,
dass sie da mitmacht. Ja. Großartig. Lass uns noch wissen, was Frau Webers ultimativer Architekturtipp für alle Istanbul-Besucher ist, bitte.
Ja, habe ich sie natürlich auch gefragt. Wir hören mal zusammen rein.
In einer Stadt, in der es eine Hagia Sophia gibt, kann kaum etwas anderes damit konkurrieren. Und deswegen ist meine Antwort leider sehr, sehr banal. Es ist die Hagia Sophia. Da muss man auch nicht sehr viel von Architektur verstehen. Jeder, der einmal drinnen war und nur ein ganz wenig was gelesen hat, ganz ein bisschen was darüber gelesen hat, der, glaube ich, versteht schon, um was es bei diesem Gebäude geht.
Ja, also kann ich nur so unterschreiben, was Frau Weber da sagt. Ich war mal dort, habe mir natürlich auch die Hagia Sophia angeschaut und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also das haut einen um, wenn man da reinkommt. Ein spektakuläres, sakrales Bauwerk. War erst eine Kirche und dann eine Moschee. Heute ist es ein Museum. Also ich gebe da Frau Weber total recht. Wer in Istanbul ist, muss
man
dieses
gesehen haben,
Bauwerk
sagst
gesehen
du?
Haben. Absolut. Okay. Absolut. Ja.
Damit vielen Dank an Architektin Brigitte Weber für die spannenden Geschichten. Der Bosporus, was für eine faszinierende Region als Brücke zwischen Asien und Europa. Vollgestopft mit Geschichte, mit Kultur, mit spannenden Erzählungen und Eindrücken noch und nöcher. Highlight für mich die Berichte von Brigitte Weber, wie die Menschen aufeinander Acht geben. Völlig ungeachtet, ob arm und reich, sozialer Status, egal. Das finde ich einfach total inspirierend.
Also mich hat total fasziniert an Istanbul dieses Nebeneinander von Tradition und Moderne. Das habe ich so nirgendwo auf der Welt gesehen. Also da fühlst du dich wirklich manchmal wie in so einer mega hippen, total progressiven europäischen Großstadt und dann wieder, also wirklich Sekunden später, wie in einem orientalischen Märchen aus Tausend und einer Nacht. Also,
Verstehe.
Hört sich sehr nach Plattitüde an, ist aber wirklich so. Und deswegen ist es auch unbedingt zu empfehlen, mal eine Reise in diese Stadt zu unternehmen. Wir haben noch mehr spannende Geschichten vom Bosporus für euch. In Folge 2, dann unter dem Motto Wissenschaft und Natur. Geplant haben wir unter anderem eine Zeitreise mit euch. Einmal durch 2600 Jahre wechselvolle Geschichte von Byzantion über Nova Roma und Konstantinopel bis hin zu Istanbul. Und außerdem wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Erdbeben bzw. Erdbebensicherheit und Erdbebengefahr. Die ist rund um den Bosporus nämlich besonders hoch und davon ist Istanbul natürlich auch betroffen und bedroht. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wenn ihr dabei sein wollt, umso schöner. Abonniert uns einfach, dann verpasst ihr nichts.
Und ganz neu bei uns, der National Geographic Newsletter, den wollen wir euch noch ans Herz legen. Also falls ihr Lust habt auf noch mehr Abenteuer und die besten Fotos, dann einfach mal reinklicken, nationalgeographic.de, einmal ganz nach unten scrollen und dann für den Newsletter eintragen, wenn ihr mögt. Lohnt sich sehr. Gibt's dann einmal im Monat und damit bis demnächst, bis zur zweiten Bosporus-Folge. Unseren Podcast gibt's natürlich weiter 14-tägig. Freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.